Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Volo und seine Gäste.
Ein pickepackevolles Auftaktwochenende in Lillehammer liegt hinter uns und damit ist es Zeit für den ersten Rückblick hier in der Flugshow-Saison 2025-2026. Ich bin Luis Holoch und freue mich heute über Verstärkung von jemandem, der in der Saisonvorschau nicht dabei war, aber auf den ich jetzt nicht wieder 7 Monate warten musste, bis er hier wieder auftaucht. Unser Freund Andreas Schuler ist da. Grüezi, Andi.
Grüezi wohl und vielen Dank für die nette Einladung.
Immer wieder gerne, mein Lieber. Wir haben uns gerade schon so ein bisschen warm geredet. Es ist ja doch sehr viel passiert an diesem Wochenende in Lillehammer. Es hat mal wieder nicht mit Schlagzeilen gespart. Und damit wir keine Zeit verlieren, würde ich sagen, wir sprechen als allererstes über das Mixed-Team-Springen am Freitag, was Japan gewonnen hat vor Slowenien und Österreich, Deutschland auf der 4 und deine Schweizer Landsleute leider nicht im Finale auf der 11. Und ja, ich stelle mal so ein bisschen die Arbeitshypothese auf. Es ist so ein bisschen ein Vorbote gewesen für das, was uns möglicherweise für den Rest des Winters erwartet. Nämlich, dass das japanische Team, über das wir ja im Sommer und auch in der Saisonvorbereitung sehr viel gesprochen haben, möglicherweise der neue Maßstab ist bei beiden Geschlechtern.
Sehe ich gleich. Ja, der Mixteam-Wettkampf hat schön gezeigt, weil sie halt beiden Männern und beiden Frauen ja mindestens zwei Athleten haben, die oder Athletinnen, die extrem gut dabei sind. Ja, Podest, ja, Kobayashi, Maruyama, Ito, ja, müssen wir nicht lange diskutieren. Wir haben zwei Top-Leute, sei es Mann oder Frau. Deshalb muss man die ganze Saison auf dem Schirm behalten, definitiv.
Ich hatte mir zwischenzeitlich oder auch gerade am Ende so gedacht, warum ist das jetzt eigentlich so eng geworden? Weil ich nie so das Gefühl hatte, dass die Japaner das irgendwie außer Hand geben würden oder anders gesagt, eigentlich haben sie es ja kontrolliert. Also sie hätten, wenn sie wirklich alles abgerufen hätten, ja noch viel deutlicher gewinnen können als jetzt diese knapp 10 Punkte gegen die Slowenen.
Ja, definitiv. Wobei ich auch ja, rückblickend sagen muss, dass doch auch bei den Herren, ich meine, von Preuff zwar zu erwarten, dass sie sich gut präsentiert, also bei Nika Wodanoi auch stabil und bei Domen war es wenig überraschend, wo ich eigentlich eher überraschend war, wie sich Zeitsch so eigentlich schon so früh in der Saison schon sehr gut verkauft hat und die ist jetzt nicht zwingend bei ja Zeitsches Lieblingsverhältnissen Rückenwind.
Aber insgesamt war es mal wieder, finde ich, eine schöne Werbung für dieses Format. Wir haben das ja auch das ein oder andere Mal hier on-air besprochen. Sind beide große Fans vom Mixteam Springen, hatten das auch in der Saisonvorschau mit den drei anderen, die dort zu Gast waren. Und man muss ja sagen, 15 Nationen, das ist neuer Teilnahmerekord im Weltcup, auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Entwicklung, auch Nationen dabei, wo man jetzt sagen muss, okay, die sieht man vielleicht nicht so oft im Mixteam. Also China zum Beispiel kommen wir gerade bei den Frauen noch drauf. Da gab es eine, die sehr rausgestochen hat. Oder auch die Kasachin jetzt zum ersten Mal seit 3 Jahren wieder im Weltcup zu sehen. Also das hat echt Spaß gemacht. Und ich finde mit so die größte Überraschung, die schlussendlich untergegangen ist, dass Kanada es in den zweiten Durchgang geschafft hat.
Fand ich ehrlich gesagt auch überraschend. Also ja, ja doch, definitiv. Also wenn man bei den Frauen noch anmerkt, dass halt leider die zweite Top-Athletin aktuell verletzungsbedingt nicht am Start ist und bei den Herren ein Neuling aufgekommen ist, der jetzt, ja, ich denke, erst mal schnuppern muss im Weltcup-Geschehen, war es definitiv überraschend, ja.
Aber für ihn ja sehr schön, er kann im Grunde genommen den Rest der Saison jetzt völlig ohne Druck springen, auch im Weltcup, weil er hat sein Startrecht, weil auch ja diese Team-Top-8-Platzierungen, die da dieses Startrecht verhelfen. Das heißt, er muss jetzt nicht mal zwingend zurück in den COC und da sich durchkämpfen.
Ja, definitiv. Und also ich denke, es ist auch ein bisschen ausblickend auf Olympia. Ja, dass man halt da ein Mixteam stellen kann, macht es sicherlich Sinn, dass man halt auch die, ja, ich sage jetzt mal, die harte Weltcupluft schnuppert. Und ja, ist, ich meine, die Latte ist sehr hoch gelegen, aber die Erfahrungen muss man sammeln, wenn man ein Team stellen will. Und umso cooler, wenn es ja dann auch im Mixteam für den zweiten Durchgang reicht.
Absolut. Dann würde ich sagen, lass uns schauen auf das, was die Männer so fabriziert haben. Es ging am Samstag so los, wie es im Ende März aufgehört hatte. Die Österreicher haben mal ein Statement gesetzt mit Daniel Schofenig, der gewonnen hat vor Jan Hörl und Stefan Kraft. Also genau das Podest auch in identischer Reihenfolge vom letztjährigen Vierschanzentournee-Finale, also ein kleines Déjà-vu. Da muss man wirklich sagen, ja, sie haben, wie eigentlich auch zu erwarten war, nichts von dem verloren, was sie in der letzten Saison, ausgezeichnet hat. Auch mannschaftlich, wenn man sich den Rest des Teams anguckt.
Definitiv. Irgendwie war ich nichtsdestotrotz überrascht, wenn ich ehrlich bin, dass sich die drei jetzt dort vorne so etabliert haben, zumindest für den Samstag. Ja, weil gut, es ist immer schwierig zu sagen aus dem Sommer Grand Prix heraus, aber ja, ich meine, dass man drei Leute der gleichen Nation auf einem Podest hat, da muss einfach alles zusammenstimmen im Team und das war schon echt beeindruckend, dass das ja jetzt auch wieder geklappt hat und das beim ersten Wettkampf der Saison.
Ja, vor allem von Daniel Schofenig waren alle inklusive er selbst da überrascht. Also er hat auch gesagt, ja, das hat er, also das war der Sieg, mit dem er am wenigsten gerechnet hat, weil die Trainingsdurchgänge vorher halt auch so gar nicht liefen. Aber da merkt man ja schon, dass er aus der letzten Saison ein gewisses Selbstverständnis zumindest für den Wettkampf ja mitgebracht hat, dass er dann ja auf dem Punkt einfach da ist und die Sprünge abrufen kann.
Ja, ich denke, gut, das hat ihn auch die ganze letzte Saison irgendwie ausgezeichnet, dass er das halt ja in den Griff bekommen hat, weil ich mag mich auch zurückerinnern, die Jahre davon war es eher mal so, mal so. Und letztes Jahr konnte er eigentlich immer dann halt, wenn er performen musste, hat er performt. Und das hat er ja eigentlich in Lillehammer nur wieder unter Beweis gestellt, dass er das Profi auf höchstem Niveau ist. Und das war für mich schon sehr eindrücklich zu sehen, dass er einfach ja den so, ja, wie sagt man, mit dem Nagel komplett auf den Kopf gehauen hat.
Schön formuliert. Würdest du sagen, dass Stefan Kraft eine Skisprunglegende ist? Mal ganz
Ja,
blöd gefragt.
also ja. Ich weiß gar nicht, was ich da noch groß ansetzen soll, aber eigentlich doch noch mit einem nicht so hohen Skisprungalter so viele Weltcup-Podiums, Erfolge, Siege. Ich meine, ja, wenn alles so weiterläuft, bricht er noch ziemlich viele Rekorde, die man brechen kann. Und ja, eigentlich jetzt schon eine Legende.
Du hast mir die perfekte Steilvorlage geliefert, weil einerseits musste ich sehr schmunzeln über eine Pressemail, die ich bekommen habe. Den Absender verheimliche ich mal an der Stelle. Da steht einfach stumpf geschrieben: Stefan Kraft, Bindestrich, endgültig eine aktiv springende Legende, Fragezeichen. Da habe ich mich gefragt, was der Kollege sich dabei gedacht hat. Weil, also wir haben es ja, du hast es ja gerade auch schon so wunderschön begründet, weshalb wir definitiv uns einig sind, dass er eine Legende ist, aber es geht ja um den Inhalt und das Stichwort Rekorde. Er hätte nämlich an diesem Wochenende, wenn es ganz gut gelaufen wäre, einen Rekord brechen können, der ja vielleicht so ein bisschen als ewig galt, nämlich den der meisten Weltcup-Punkte. 15.666 Punkte hatte er vor dem Wochenende. Auf Platz 1 ist aber Janne Ahonen mit 15.758 Punkten. Und jetzt fehlen Stefan Kraft nach diesem ersten Wochenende in Lillehammer nur noch 47 Zähler. Das heißt, vielleicht fällt der Rekord schon am Dienstag oder spätestens am Mittwoch in Fordern, würde ich von ausgehen. Ich glaube, da wirst du mir nicht widersprechen.
Da würde ich, ja, da lege ich sogar meine Hand ins Feuer, dass das definitiv noch in, ja, spätestens in Fallen passiert, ja.
Die Kollegen vom ORF hatten, ich weiß nicht, ob er die nochmal findet, die Grafik am Sonntag, wo auch gegenübergestellt wurde, wie viele Springen und Saisons mehr Ahonen eigentlich hat. Also gerade vor dem Hintergrund fand ich dieses Fragezeichen in der Betreffzeile sehr, 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 sehr unterhaltsam. Aber gut. Einer, der vielleicht in seiner Karriere dort noch hinkommt, weil er eben noch sehr, sehr jung ist, ist mir an diesem Wochenende wieder ins Auge gestochen, obwohl er sicherlich auch in Österreich noch ein bisschen unter dem Radar fliegt. Das ist nämlich Stefan Embacher. Ich finde, den sollten wir für den Rest der Saison im Auge behalten, weil er jetzt so gut losgelegt hat mit Platz 9, Platz 11, sein bestes Wochenende im Weltcup bisher. Und er hat ja den Luxus im Gegensatz zu vielleicht manch anderen Teamkollegen, dass er sich um seinen Startplatz keine Sorgen machen muss, weil der dürfte durch sein JWM-Ergebnis und auch das, was er im Weltcup zeigt, zumindest mal bis zur nächsten JWM, ziemlich fix gesetzt sein.
Ja, und vor allem was 9. und 11. im Weltcup muss man auch zuerst mal hinkriegen. Und ja, sehe ich absolut gleich. Der wird seinen Platz ziemlich lange behalten. Auch wenn Team Österreich höchstwahrscheinlich das Maß aller Dinge bleibt. Und definitiv Chapeau von dieser Leistung. Ja.
Du hast einen anderen Namen gerade schon erwähnt, den du ja auch für unser Tippspiel ins Rennen geschickt hast, nämlich Domen Preots. Wenn ich mich recht entsinne, hast du ihn auf Platz 3 getippt im
Ja, das
Gesamtweltcup.
ist korrekt, ja.
Jetzt darfst du natürlich gerne ausführen, warum du das gemacht hast und warum Domen Preots trotz weniger Tragfläche weiterhin so unfassbar gut fliegt.
Also die erste Frage beantworte ich einfach mit ja. Die Entwicklung von Domen Preots die letzten Jahre hat mir eigentlich irgendwie gezeigt, dass er, ich meine, früher hat er immer als der Flieger gegolten. Und letztes Jahr und auch der Sommer hat eigentlich ziemlich das Gegenteil bewiesen, dass er halt auch mit schwierigeren Bedingungen zurechtkommt. Es muss nicht zwingend eine Skiflugschanze sein. Es dürfen auch Rückenwindverhältnisse sein. Und irgendwo hat er einfach die Stabilität sich erarbeitet, dass ich ihn auf die 3 getippt habe. Und gerade wenn es dann noch zu den zu den Skiflug-Weltcups kommt, bin ich mir ziemlich sicher, dass der sehr viele Punkte sammeln wird und in der Endabrechnung, ja, wer weiß, vielleicht sogar besser dasteht. Mich würde es überraschen, wenn er schlechter dasteht. Darum, ich bin gespannt. Und die Frage 2, wieso? Ja, die Stabilität, er hat irgendwie, sein Sprungstil ist nicht nur mehr Harakiri nach vorne und ja, mal schauen, was passiert, sondern der bringt ziemlich, ziemlich viel Dampf an den Tisch. Das System läuft viel flüssiger zusammen, was es weniger fehleranfällig macht und deshalb, ja, sehe ich ihn einfach auch als ein komplett anderer Athlet, wie wir mit, ich glaube, 16 noch mal anfangs Winter bis zu Engelberg Weltcup dominiert hat. Dort war es einfach noch Harakiri und jetzt ist es ein Skispringer mit Händen und Füßen, sage ich jetzt mal.
Ja, gerade dieses Fußthema fand ich an diesem Wochenende wieder besonders auffällig. Also einmal, wie er in der Anfahrtsposition sitzt, wie gelenkig der offenbar an diesem Fußgelenk ist, was du ja auch nicht lernen kannst. Also da gehören, würde ich jetzt mal behaupten, auf jeden Fall auch gute Gene dazu. Und vor allem, wie schön er die Landung auch setzt. Also ich weiß nicht, wie der seine Schuhe schnürt. Vielleicht schnürt er sie auch gar nicht. Aber so tief runter wie er, kommt ja gar keiner.
Ich weiß leider nicht mehr, wie es jetzt ist. Ich mag mich noch erinnern aus meiner aktiven Zeit. Da habe ich ziemlich blöd aus der Wäsche geschaut. Ist jetzt schwer zu erklären. Aber da hat er tatsächlich seinen Schuh gar nicht gebunden gehabt, sondern hatte eigentlich nur eine Schnalle ein bisschen überhalb des Fußgelenks montiert, wo ihn eigentlich stabilisiert hat, damit er nicht aus dem Schuh fliegt.
Ha ha ha.
Entsprechend Ja, kam er halt irgendwie dann auch in eine Fluglage rein, wo er extrem viel Ski hatte. Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er das immer noch so macht, weil das ist dann, das war halt mehr so Harakiri-Zeit. Irgendwie, wenn es aufgeht, geht es auf. Und würde mich überraschen, wenn es immer noch so ist, müsste man mal nachrecherchieren.
Ist bestimmt inzwischen verboten worden, könnte ich mir vorstellen, sowas. Also,
Ich
ja.
weiß es selber nicht, aber
Ja.
ja, ich meine, der ist so oder so, wie du schon gesagt hast, höchst beweglich im Fußgelenk. Entsprechend bringt er einen Winkel hin, wo nicht jeder vielleicht im Weltcup hinbringt, ja.
Ja. Ja, natürlich sprechen wir auch deshalb über ihn, weil er auch ein sehr gutes Wochenende hingelegt hat mit Platz 4 und Platz 2 am Sonntag dann beim Sieg von Ryoyo Kobayashi, und über den Drittplatzierten sprechen wir gleich noch. Ich würde ganz gerne noch vorher aber einen Streifzug durch zwei andere Teams machen. Wir hatten bei der Saisonvorschau und auch jetzt im Vorfeld während des Sommers kein besonders gutes Gefühl bei den Polen, und ja, man will ja nicht böse sein, aber es hat sich irgendwie jetzt bestätigt an diesem Wochenende, dass es da nicht so viel gibt, was einem Hoffnung macht, außer vielleicht Einzelsprünge von Kamis Doch, der ja noch so der stabilste war mit Platz 13, Platz 12, und natürlich noch das ordentliche Weltcup-Debüt von Kacper Tomaszek. Aber ansonsten bleib ich bei meiner These aus der Saisonvorschau. Der Rest des Teams hat im Sommer und jetzt auch in Lillehammer nicht gezeigt, dass es so viel besser geworden ist als die letzte Saison unter Thomas Thurnbichler noch.
Ja, bin ich irgendwie ein bisschen gemischt beisammen. Wenn man die Jahre zuvor nimmt, ich glaube, da gab es ja selten mal einen Pole in den Punktenrängen. klar, die Erwartungen sind extrem hoch, wenn man Kubazkins doch ein Ziel, ein Team hat. Entsprechend wäre es für mich jetzt irgendwo auch eine Überraschung gewesen, wenn es jetzt von 0 auf 100 wieder ganz, ganz, ganz vorne dabei sind, weil sie doch schon auch eher halt zu der älteren Skisprunggarde gehören und sich in der, ja, am Ende der Karriere bewegen. Bei Stoch ist das ja offensichtlich. Ja, ich würde nicht sagen, dass es für Team Polen ein komplett schlechter Start war. Es, klar, es fehlt irgendwo ein Top-Resultat. Das Einzige, was mich ein bisschen negativ gestimmt hat, ist, dass Vasek recht abgegeben hat gegenüber Ende Saison, also Ende letzter Saison. Hoffe, dass er da wieder reinfindet, aber irgendwie, was die ältere Garde anbelangt, hätte ich das irgendwie auch, ja, fand ich es realistisch, was passiert ist.
Ja, das wollte ich damit auch gar nicht gesagt haben. Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht, nur es, ja, lässt sie halt in dem Sinne ein bisschen schlecht aussehen, dass sie ja der Meinung waren, dass allein dadurch, dass Thurnbichler jetzt weg ist, alles auf einmal so viel besser wird. Das ist mal definitiv ja nicht passiert.
Ja, kann ich jetzt auch nicht allzu viel dazu sagen, aber meistens ist es ja nicht so, dass der Trainer das der entscheidendste Faktor ist, sondern immer noch der Sportler. Und klar, es muss immer alles zusammenspielen, wie das Puzzle, das ich so gerne erwähne. Da
Ja.
gehört der Trainer halt auch dazu. Aber ja, ich hoffe, dass sie irgendwo da auch die Stabilität finden, halt vielleicht mal, ja, dass jetzt einer von denen ein Weltcup dieses Jahr noch gewinnt, sehe ich eher unrealistisch, aber halt irgendwo die Top Ten anzupeilen oder in der Konstanz, ja, in den Einstellungen Punkterängen zu finden, das wäre ihnen zu gegönnt in, ja, sag ich jetzt mal, der Blüte der Karriere ist am Ende, oder? Oder nein, Blüte ist am Anfang. Ja, das halt das, was am Schluss ist, sage ich jetzt einfach mal.
Da kann man noch dagegen halten. Ich habe gestern am Sonntag nebenbei den Kollegen vom ORF gelauscht. Liebe Grüße an der Stelle. Dein Namensvetter Andy Goldberger hat gesagt, er hält es nicht für unmöglich, dass Kamis doch noch diesen einen Weltcupsieg holt, der ihn dann in der Rangliste der Weltcupsiege endgültig vor Adam Małysz bringt. Also da sind wir mal gespannt, ob das Orakel Goldberger da recht behält.
Ganz ehrlich, bei Stoch habe ich am ehesten das Gefühl, dass es doch noch irgendwie klappen könnte, auch aus dem Grund, weil man bei ihm, ja, man weiß, er hat die Entscheidung gefasst, die Karriere also zu beenden, die Entscheidung hat er vor der Saison gefasst und
Ja.
das kann einen auch irgendwie dann beflügeln. Wir haben es vor 2 Jahren bei Peter Preutz gesehen, dass ja, sobald die Entscheidung draußen war, er hat er nochmal performt wie
Prime
zu
Peter
seinen
Preutz, ja.
Hochzeiten und
Ja.
könnte schon sein, dass sich das doch ein ähnlicher Flow erarbeitet, was ich eigentlich insgeheim hoffe, weil ich würde es ihm extrem gönnen mögen.
Ja, sehr cool, auf jeden Fall. Ja, absolut. Bisschen Ärger gab es nebenbei noch. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast und auch der Rest unserer Community um den Anzug von Alexander Snitschko gestern am Sonntag. Der hat nämlich noch, bevor er seinen Sprung gemacht hatte, rund im Umfeld um die Vorstartkontrolle, ein Loch in seinem Anzug bemerkt. Er hat das auch gemeldet, was ihn schon mal ziemlich ehrt. Und durfte dann aber trotzdem springen, was mich sehr verwundert hat. Das fanden die Norweger nicht so witzig, denn ihr Springer Isak Andreas Langmo wurde disqualifiziert, weil sein Reißverschluss kaputt gegangen war, was nachweislich nicht sein Fehler war. Zumindest wurde aber dessen gelbe Karte aufgehoben. Also hinterlässt bei mir so ein bisschen einen faden Beigeschmack, weil da wieder nicht mit demselben Maß gemessen wurde, meiner Meinung nach.
Ja, jetzt musst du mir schnell auf die Sprünge helfen. Znischol wurde dann auch disqualifiziert, oder nicht?
Nee, wurde er nicht. Also er steht in der Wertung drin.
Ja, finde ich schon ein bisschen durchlässig, wenn es so war, weil entweder muss man vor dem Sprung sagen, nein, geht nicht, aus diesem und diesem Grund. Aber wenn jetzt beim Norweger ist die gelbe Karte aufgehoben worden, oder?
Ja, die Disqualifikation steht, aber er hält dafür keine gelbe Karte.
Ja, dann finde ich es ehrlich gesagt nicht perfekt gelöst, aber okay-ish. Weil man es dadurch dann die gelbe Karte gibt, finde ich fast, ja, klar, man sagt jeden Regelverstoß, aber das ist etwas, wo man irgendwie nur indirekt beeinflussen kann. Reißverschluss kann mal irgendwie blöd auffallen oder man bemerkt es gar nicht und das Loch im Anzug. Ja, entweder sagt man vorher klar, ja, geht oder geht nicht, aber ja, finde ich so ein bisschen Grauzone.
Ja, es gab dann noch zwei weitere Fälle, auf die wir noch schauen sollten, nämlich bei den Österreichern. Auch das wieder ein bisschen spicy, finde ich. Das erste war am Samstag, da war nämlich relativ gut im Bild zu sehen, dass Stefan Kraft den Arm seines Anzugs verdreht hatte und den Anzug quasi auch am Handschuh befestigt hatte, was man laut Reglement nicht darf. Den FIS-Kontrolleuren ist es entgangen, den anderen Nationen aber auch, sonst hätte es ja einen Protest gegeben. Und an beiden Tagen hat sich Daniel Schofenig an den Reißverschluss gefasst, was man auch nicht machen darf. Er hat gesagt, ja, ich habe ja dadurch keinen Vorteil, sondern das ist einfach ein Kontrollmechanismus von mir, dass ich schaue, ob der Anzug zu ist. Das finde ich sogar nachvollziehbar und er ist auch nicht der Einzige, der das so macht. Also es gibt genügend Athletinnen und Athleten, die diesen Tick haben. Aber trotzdem stelle ich mir dann die Frage, wenn du ja dann noch sagst, hey, du willst so streng kontrollieren, wie nicht, ob es da nicht noch jemanden geben sollte, der nur solche Sachen im Auge behält, weil letzten Endes ist es da der TV-Zuschauer, der Aufmerksame, schlauer als die, die den Wettkampf steuern und kontrollieren. Oder siehst du das anders?
Ja, es ist ein extrem heikles Thema, weil irgendwo befinden wir uns aktuell in einer Lage, wo man in die richtige Richtung geht mit der schärferen Kontrolle. Aber ich habe dann irgendwo auch ein bisschen Angst, dass es einfach too much wird, weil ja, das mit dem Anzug oder Reißverschlusskontrolle, ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, aber solange es keine Zugbewegung ist, dann ist es noch okay. Wenn es nur glaube ich, ein Tasten ist, dann geht es durch. Wenn es eine Zugbewegung wäre, dann nicht mehr, weil dann ändert man den Anzug manipulativ. Und ja, irgendwo gebe ich dir recht, müsste vielleicht einer da einfach angestellt sein, um genau diese Sachen zu überprüfen. Aber dann müsste man definitiv auch. Ja, auch wenn es niedergeschrieben ist in Regeln, dann eine klare Linie fahren, okay, das ist gut, das geht, und wenn nicht, dann halt, ja, DSQ. Ist
Ja.
so das Zwischendrin, das muss einfach weg.
Ja, Grauzonen haben noch nie gut getan, egal in welcher Sportart. Das können wir auf
Ja.
jeden Fall so festhalten. Wir haben uns, glaube ich, noch gar nicht groß drüber unterhalten. Also on-air sowieso nicht, aber off-air auch nicht. Wie stehst du denn persönlich zu dieser gelben Karten-Thematik? Also in der Vorschau waren wir zu viert und waren so ein bisschen zwiegespalten, was das Thema angeht. Wie geht's dir damit?
Ich nach wie vor auch. Den Grundsatz finde ich völlig okay und völlig angebracht, eigentlich auch gut. Das Einzige, was ich, läuft in ein bisschen das gleiche Thema rein, was ich nach wie vor ein bisschen kritisch sehe, ist, ja, wird wirklich von A bis Z genau gleich kontrolliert? Ich meine, es gibt eine Top Ten-Kontrolle, da wird normalerweise etwas bei all diesen Top Ten-Springenden kontrolliert. Was mich einfach noch fragt, ist nach wie vor, gibt es eine Grauzone, ja oder nein? Und das ist für mich ein bisschen zu wenig transparent, das Ganze. Weil man weiß auch nicht, welche Athleten dann wirklich rausgenommen wird. Könnten da auch Statistiken führen, I don't know, aber das Kartensystem macht für mich so lange Sinn, wenn das Kartensystem beim Grundsatz die gleichen Voraussetzungen für jeden hat. Das heißt, jeder wird gleich oft kontrolliert, jeder hat die gleichen Richtlinien, wenn es um Ja oder Nein geht. Und das bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig.
Sind wir letzten Endes bei dem Thema, was wir seit, ja im Prinzip seit Trondheim, seitdem die Sendung haben wir damals auch gemacht, sagen, hey, das Reglement steht schwarz auf weiß, da ist sich dran zu halten. Am Ende ist es aber auch ein Mensch, der das umsetzt, der offensichtlich nicht immer 100% konsequent ist. Und das dieses Fragezeichen bleibt auf jeden Fall noch, würde ich auch so unterschreiben.
Ja, definitiv. Und
Ja.
für mich nach wie vor irgendwo, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es gibt nach wie vor einen Kontrolleur oder eine Kontrolleurin, oder?
Nee,
Und
sie sind jetzt zu dritt.
okay.
Es gibt den Vorstartkontrolleur gibt es ja weiterhin, in diesem Kabinchen gibt es auf jeden Fall. Dann gibt es eine Person, die Anzüge vorher abnimmt, also die Chips scannt. Und es gibt auf jeden Fall unten logischerweise den Standard-Materialkontrolleur.
Ja, und genau um das unten, um das geht es mir schlussendlich. Da gehört
Ja.
meiner Meinung nach eine zweite Person hin, dass nicht einer alleine die Machthoheit oder die Entscheidungshoheit hat, sozusagen. Dort fehlt mir irgendwie eine Person, um das dann auch wirklich, ja, dass nicht eine Person die Richtlinie zieht, sondern eine zweite Person mit dabei ist, ja.
Ja. Okay, dann schließen wir das Thema für heute auf jeden Fall mal. Und weil ich gerade Isaac Andreas Langmo erwähnt habe, noch ganz kurzer Schwenk zu den Norwegern. Muss man sagen, war jetzt kein besonders toller Auftakt. Zu Hause, also einen Heimvorteil, konnten sie nicht so wirklich ausnutzen. Die besten Sprünge, fand ich, haben sie noch im Mix gemacht. Christopher Eriksen Sundal und Marius Lindvik dort, aber im Einzel. Puh, war es doch schon ziemlich unterwältigend.
Ja, definitiv. Und gut, man muss auch sehen, was die norwegischen Jungs insgeheim an Druck auf den Schultern haben, was dann letztes Jahr mit in den Rucksack gepackt worden ist, ist dann halt schon auch zäh, da 100% frei im Kopf zu sein und nicht das ganze Anzugstamtam noch im Hinterkopf zu haben. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass das schon auch noch ein Grund gewesen war, dass es halt von der Performance einfach nicht so war, wie man es von Norwegen erwarten kann. Kann mir aber gut vorstellen, dass sich da im Laufe der Zeit jetzt ein bisschen Normalität ergibt und sie, ja, gerade Lindvik Vorfang sich da auch wieder einarbeiten oder auch Sundal, wo auch schon gezeigt hat, dass er ganz vorne hingehört. Bin gespannt, wie sie sich entwickeln.
Dann schauen wir doch auf das deutsche Team und ein sehr erfreuliches Wochenende von Philipp Raimund sowieso mit Platz 6 und Platz 4, über den sprechen wir gleich noch. Aber natürlich gehört die Bühne erstmal Felix Hoffmann, der ist am Samstag schon Zehnter geworden, hatte da schon die Möglichkeit auf ein Podest, aber auch der 10. Platz war ja schon sein bestes Weltcup-Ergebnis und ist dann am Sonntag auf einen fantastischen 3. Platz gesprungen. Er hat somit, ja, wir dachten erst so, was ist denn bei der deutschen Meisterschaft passiert? Gut, es war Normalschanze Oberhof, so ein bisschen seine Heimschanze ja irgendwo auch. Das war so ein bisschen überraschend, aber es war auch erklärbar, aber dass er jetzt vom ersten Sprung an, vom ersten Trainingssprung an wirklich vorne mit dabei war, finde ich dann doch erstaunlich. Was können wir denn da an Gründen ausmachen, warum es bei ihm so gut gelaufen ist in Lillehammer?
Der Grund, der Kopf. Aber wieso, das weiß er. Ja, ich weiß nicht, ob er das selber weiß. Ja, ganz ehrlich, also für mich ein Riesenhighlight des Wochenendes. Habe das mega abgefeiert. Und ist ihm sowas zu gönnen, weil ja, er hat jetzt so oft im COC eigentlich gezeigt, wie stark er Skispringen kann, hat es dann im Weltcup nie wirklich rübergebracht, weil wenn man ja seine COCs-Resultate manchmal gesehen hat, da hat er teilweise dominiert. Und mit solchen Sprüngen müsste man eigentlich meinen, dass er im Weltcup ziemlich vorne hineinspringen kann. Und das hat dort hat er irgendwo diesen Gap hat er nie geschlossen in der Vergangenheit. Und das hat ja irgendwie hat er das jetzt geschafft. Wieso? Auch immer, und das sei ihm 100 Mal gegönnt, fand ich mega cool, ja.
Aber es ist auch so ein Name, den wir jetzt der Liste hinzufügen können von Springer, wo man sagen muss, es hat sich auf jeden Fall gelohnt für ihn dran zu bleiben und aber auch für den Verband gelohnt, an ihm festzuhalten, weil er ist jetzt 28, er ist 2 Jahre älter als wir beiden Schnarchnasen und das ist ja kein Alter mehr, in dem man von einem Talent sprechen kann. So, und dass er jetzt so eine Leistungsexplosion hinlegt, zumindest mal jetzt für die paar Wochen. Ja, schön, dass es sich für beide Seiten gelohnt hat, auf jeden Fall.
Ja, finde ich definitiv so. Ich meine, dass er, sage jetzt mal, dass er auf höchstem Niveau Skispringen kann, das hat er sich erarbeitet. Und das Talent war er vielleicht vor 10 Jahren, oder? Und
Ja,
jetzt
ja.
hat sich irgendwo das Ganze auszahlen, ähnlich wie bei Paschke letztes Jahr, definitiv ausgezahlt. Und ja, braucht es im Skispringen manchmal nicht viel, dass da die richtigen Schrauben angezogen werden müssen, und das hat er jetzt hingekriegt, und mega cool, ja.
Ja, und Philipp Raimund waren wir alle sehr gespannt drauf, wie er in die Saison starten würde, nachdem er den Sommer-Grand Prix gewonnen hat. Und ich finde, man hat es auch ganz gut an seinen eigenen Aussagen ablesen können. Er war nervös, hat er gesagt vor den Wettkämpfen. Und hat sich auf einer Schanze, die jetzt auch nicht so seine liebste ist, wo er sagt, dass er auch da noch Probleme hat, sich auch Sprung für Sprung gesteigert und ja, zumindest die positiven Erfahrungen aus dem Sommer, dass er wirklich auch mal als letzter oder vorletzter startet, mitnehmen können. Und ja, wird, glaube ich, nur eine Frage sein, dass der in den nächsten Wochen nicht in Anführungszeichen nur auf Platz 4 landet, sondern noch ein bisschen weiter vorne.
Also eigentlich hat er alles gebracht, was man von ihm erwarten konnte, wenn man Sommer Grand Prix anschaut, was sehr erfreulich ist. Und bin bei ihm extrem gespannt, wo die Reise hingeht, weil ja, dass er Podestspringer ist, hat er ja schon bewiesen. Dass er jetzt stabil aufs Podest gehört, traue ich ihm definitiv zu. Und gerade auch jetzt Walloon, Kleinschanze, das könnte extrem gut zu
Oh
ihm passen. Und
ja.
ja, wenn sich das Ganze jetzt auch mit dem Start ein bisschen legt, mehrere Wettkämpfe dann gesprungen sind, ich bin gespannt. Ich hätte ihn ursprünglich auch in den Top 3 der Gesamtwertung getippt, aber kann halt leider nur 3 auswählen.
Ja. Dann hoffe ich mal für dich, dass du dich unterm Strich nicht ärgerst.
Ja, Wäre auf jeden Fall nicht so schlimm, wenn das passieren
Ja,
würde.
da können wir uns auf jeden Fall einigen. Ich glaube, die deutsche Skisprungszene ist ganz froh, dass sie ihn aktuell hat, denn ja, wenn wir auf die restlichen drei des Teams schauen, da ist noch nicht so wirklich viel zusammengelaufen. Vor allem war es bei einem Springer so schwach, dass Fan of Ski Jumping jetzt fragt, sollte Andy, also nicht du, lieber eine Pause einlegen oder sollte er weiterspringen?
Ganz, also nicht nach dem ersten Wettkampf. Da, ich meine, so ein Weltcup-Auftakt, das geht alles so schnell. Es kann so wenig manchmal dazu führen, dass man halt leider dann ziemlich hinten auf der Rangliste anzufinden ist. Und ich meine, ist Olympiasieger. Ganz ehrlich, und ich hoffe auch, dass Horngacher ihm die Zeit gibt, jetzt die paar Weltcups da sich reinzufinden, wäre logischerweise eine Überraschung, wenn er jetzt von 0 auf 100 wieder ganz, ganz vorne wäre. Denke, ist nicht zu erwarten, aber ja, dass er sich da irgendwo findet und Step by Step sich wieder heranarbeiten kann.
Die Frage ist ja auch im Prinzip schon vor Saisonstart beantwortet worden, denn Hornkacher hat gesagt, dass das Weltcup-Team auf jeden Fall mal bis einschließlich Ruka gleich bleibt. Also die Woche bekommt er auf jeden Fall mal noch. Und er hat ja zumindest eine Aufwärtstendenz erkannt vom Gefühl her. Also das fühlt sich nicht mehr ganz so tot an, fasse ich jetzt mal zusammen. Und die Sprünge sind ja auch besser geworden, also dass er am Sonntag die Quali übersteht und in den Wettkampf kommt. Zumindest mal eine positive Tendenz, aber ich verstehe schon, warum man sich so ein bisschen Sorgen um ihn macht, weil man ja so das Gefühl hat, irgendwie er hebt nicht so richtig ab. Er hat selber ja auch so schön gesagt, es ist wie ein Flugzeug, das Gas gibt auf der Startbahn, aber nicht nach oben kommt. Und das wieder zu finden, stelle ich mir gar nicht mal so einfach vor.
Ja, das stelle ich mir auch nicht einfach vor, aber irgendwo denke ich, geht es bei ihm darum, jetzt, auch wenn er also für ihn, sage ich jetzt mal, extrem zäh in Lage in die Saison gestartet ist, geht es jetzt irgendwie darum, die positiven Eindrücke zu sammeln, an denen aufzubauen und dort, ja, Step by Step weiterzukommen. Und dass er das kann, hat er ja in den letzten Jahren sehr oft unter Beweis gestellt. Nachdem er Kreuzband gerissen hatte, ging, glaube ich, gar nichts mehr. Und dann das Jahr darauf ist er wieder im Weltcup ganz, ganz vorne mitgesprungen. Und würde mich überraschen, wenn er da nicht reinfindet.
Ich glaube so, ja.
Noch zum Anmerken, würde mich auch überraschen, wenn es jetzt die Top-Top-Top-Saison für Wellinger wird. Aber ja, ich sage jetzt mal, für ihn ansprechende Resultate in der aktuellen Saison in der aktuellen Lage rauszuspringen, das sehe ich definitiv als realistisch an, ja.
Das hatte sich ja auch bei den anderen beiden Routiniers im Team, bei Pius Paschke, der ja, auch am Samstag die Quali gar nicht geschafft hatte, aber dann auch wie Karl Geiger am zweiten Tag zumindest ein paar Pünktchen gesammelt hat, angedeutet, dass ja, das ist nicht so leicht von der Hand geht. Also irgendwie kämpfen sie alle mit so einer ähnlichen Symptomatik, muss man sagen, aber es sind ja auch irgendwo, also beide. Oder alle drei jetzt in dem Fall sind ja auch so Wettkampftypen. Also die brauchen das Woche für Woche oder jetzt auch unter der Woche und arbeiten sich dann so bei einer Saison rein. Also die würde ich jetzt auch auf keinen Fall noch abschreiben, obwohl der Saisonstart wirklich echt, echt zäh war.
Ja, beim Kalle bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. Und bei Pius muss man immerhin sagen, dass bei ihm am offensichtlichsten ein Fehler zu sehen war. Ich glaube, der hat keinen Sprung gehabt, wo er nicht zu früh angefangen hat.
Ja, das ist wirklich skurril gewesen, ja.
Ja. Und das ist dann halt in Lillehammer, wo man, hat er, glaube ich, auch selber irgendwo im Interview erwähnt, wo man so einen langen Vorbau hat, dann oftmals, nicht bei jedem Sprung, aber eher Rückenwindverhältnisse, dann ist zu früh anfangen einfach, ja, kann ein Killer sein für den Sprung. Und ja, wenn er das irgendwie mit dem Timing jetzt bei den nächsten Stationen hinbringt, und in Lillehammer ist das nicht so einfach, dann wird er sich dort auch weiter vorne in der Rangliste wiederfinden.
Was hast du denn zu deinen Schweizer Landsleuten zu sagen? Ich finde, die sind auch so ein bisschen unter dem Radar gesprungen. Ich meine, dass sie es jetzt im Mixteam nicht ins Finale geschafft haben, gut, da war vorher mit zu rechnen. Jetzt im Einzel ein bisschen blass geblieben, würde ich mal so zusammenfassen.
Ja. Irgendwo gute Ansätze, aber insgesamt hätte man sich als Schweizer mehr erhofft, definitiv. Beim Grégy de Schwanden war vor allem der zweite Tag eher ein bisschen hinterdraus. Erster Tag völlig okay. Hat dann auch ja, erfreuliche Nachrichten gegeben mit dem Juri Kesseli, der das erste Mal in seinen jungen Jahren gepunktet hat, was definitiv positiv ist, auch wenn er im Sommer schon angedeutet hat, dass er sehr gut Skispringen kann. Bei Sandro zweimal knapp nicht in den Punkten, hat auch nicht viel gefehlt, was ja okay ist für ihn, würde ich mal sagen. Bisschen schade, dass der Felix Trunz nicht reingefunden hat, wenn es dann um die Wurst gegangen ist. Und bei Simon, ja, hat auch so das Tüpfchen auf dem i definitiv noch gefehlt.
Dann würde ich sagen, wir schließen die Analyse der Männer und kommen auf die zwei Wettkämpfe bei den Frauen zu sprechen. Und ja, das war mal eine ziemliche Ansage von der besten Springerin des Sommers. Nozomi Maruyama gewinnt beide Springen und das wirklich mit XXL-Vorsprüngen. Also am ersten Tag waren es noch gnädige 26, irgendwas Punkte, am zweiten Tag 28, irgendwas. Deswegen auch völlig verständlich die Frage von Seraop04. Glaubt ihr, Nozomi wird diesen Winter dominieren?
Ich war schon überrascht, dass es so krass jetzt war. Also das, ja, muss man definitiv sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es den ganzen Winter so weitergeht. Ich hätte jetzt persönlich auch Breuz wieder, also Nika, auf der Rechnung, dass sie definitiv näher an Maruyama hinkommt. Ja, gerade wenn man ihre Technik anschaut und den ganzen letzten Winter. Also würde ich mal sagen, dass es so extrem dominant bleibt die ganze Saison. Nein, aber ich bin gespannt, wie lange es geht, dass sie sich jetzt so klar da vorne halten kann.
Aber man muss ja sagen, Nika Prioz kam jetzt mit der längsten Siegesserie, die es auf dem Level je gegeben hat. Sie hatte die letzten 10 Springen der vergangenen Saison im Weltcup gewonnen, plus die beiden WM-Springen. Das heißt, sie stand jetzt bei 12 Springen in Folge ungeschlagen. Und also ich will jetzt nicht zu drastisch klingen, aber sie konnte im Grunde genommen nur zuschauen, wie diese Serie jetzt an dem Wochenende beendet wurde, weil man muss ja auch sagen, also gerade am Samstag war sie sehr weit weg. Der Wettkampf am Sonntag war dann schon wieder Nika Prioz Light, würde ich mal sagen. Also die ist ja noch längst nicht da, wo wir sie sehen und wo sie sich selber sicherlich auch sieht.
Ja, kann ich nur zustimmen. Ah ja, tue mich schwer bei den Worten, weil eben, meine, auf der anderen Seite muss man auch sehen, die ist noch so jung.
Ja.
Die macht noch so viele Erfahrungen, also ja, die sammelt eigentlich erst noch Erfahrungen. Und dass es halt mal zum Start irgendwie vielleicht nicht ganz zusammenpasst. Man weiß auch nicht, vielleicht war irgendwie physisch was nicht ganz beisammen, was dann halt wieder. Bei Lillehammer Rückenwindverhältnisse, langer Vorbau, wenn da mal ein paar kleine Sachen nicht zusammenpassen, dann kann es dann halt auch ziemlich schnell ja, nach hinten gehen in der Rangliste, auch für so eine Top-Athletin. Und deshalb würde ich jetzt wie noch nicht zu viel spekulieren nach diesem einen Wettkampf.
In Ordnung.
Also.
Ich meine, wir haben es ja in der letzten Saison auch gesehen, dass sie da ein bisschen langsamer reingegangen ist und dann ab Mitte der Saison keinen Weg mehr an ihr vorbeigeführt hat. Also das kann sich schon auch noch entwickeln. Das sehe ich auch so, ja.
Also würde mich überraschen, wenn es jetzt wirklich dann wieder in so eine dominante Richtung von Breuz geht, weil das erste Wochenende hat jetzt eigentlich etwas anderes gezeigt. Darum wird es vielleicht, ja, also ich denke, es wird eine extrem spannende Saison und auf das freue ich mich schlussendlich.
Total, kann ich mich nur anschließen. Vor allem, ich bin auch der Meinung, dass es auch eine Frage der Physis wird, weil die Saison für die Frauen so lang ist wie noch nie, vor allem so voll ist wie noch nie. Also im Weltcup sind es 33 Einzelspringen, das ist brutal viel. Dann hast du noch Olympia dazu, hinten raus noch Skifliegen. Also ich glaube, allein dieser Faktor wird für Abwechslung sorgen. Und ich meine, Maruyama hat ja auch eine Verletzungshistorie, auch das darf man nicht außen vor lassen. Also wird extrem spannend zu sehen sein, auf jeden Fall, ja. Zwei Springerinnen, oder die anderen beiden Springerinnen, die am Samstag noch auf dem Podium gelandet sind, Abigail Strait und Lisa Eder, finde ich, stehen vor einer ähnlichen Situation, wo ich gespannt bin, wohin sie es entwickelt, weil beide jetzt in ihrem Team so die Lage vorfinden, sie sind jetzt die einzig verbliebene Topspringerin. Ne? Also Abby muss auf Alexandria Lotit verzichten, die sich verletzt hat. Lisa Eder muss auf Eva Pinkelnick, die sich verletzt hat, verzichten. Sie muss auf Sarah Moitara Kramer und Jacqueline Seifritzberger verzichten, die beide aufgehört haben. Beide stehen jetzt so ein bisschen im Rampenlicht. Beide haben auch ähnlich viele Weltcup-Podien auf dem Konto. Und jetzt bin ich gespannt, wie sie diese Erfahrungen annehmen und wie sie daran wachsen im Rest der Saison.
Ich auch, ja. Und das lässt uns eigentlich nur spekulieren. Ich meine, was definitiv, ich hoffe, das unterstreichst du auch so. Ich meine, die haben sich jetzt über Jahre hinweg eigentlich dort herangearbeitet, was ihnen sicher entgegenkommt, dass es nicht von heute auf morgen anders aussieht. Entsprechend sollten sie beide Sportlerinnen genug sein, dass sie die Erfahrungen mitbringen, auch da halt leider jetzt als Einzel-Top-Kämpferin, sage ich jetzt mal, dort ja stabil mit vorne dabei zu bleiben. Aber ja, bin auch gespannt, wo die Reise dann wirklich, wirklich hingeht, ja.
Die größere Stabilität können wir auf jeden Fall Abby attestieren, denn sie ist Zweite und Fünfte geworden und Lisa Dritte und Zwölfte. Ja, kein Top-10-Platz für Österreich. Es könnte ab und zu mal passieren, diese Saison auch ein sehr, sehr ungewohntes Bild, aber es ist Teil der Wahrheit auf jeden Fall. Dann müssen wir über einen Neuling auf dem Podium sprechen, der am Samstag schon mit Platz 5 das beste Weltcup-Ergebnis erzielt hatte, am Sonntag dann aber mit Rang 2 sich ins Rampenlicht gesprungen hat. Das erste Weltcup-Podium für Norwegen in dieser Saison hätte so sicherlich auch kaum jemand getippt. Sie war sogar so gut, dass du sie am liebsten für den Adler der Woche nominiert hast, lieber Andi. Aber da habe ich dann gesagt, du, Heidi Dyre-Traserød, die war einfach zu gut. Was soll man machen? Das widerspricht leider den Kriterien des Adlers der Woche. Kann man nichts machen.
Ja, du hast eigentlich schon alles gesagt. Definitiv erfreulich. Ich hätte jetzt auch nicht zwingend damit gerechnet, dass, ja, ich meine, dritte und fünfte muss man zuerst mal werden und definitiv ein perfekt gelungener Start in die Skisprungsaison für Sie. Bin gespannt, wie das weitergeht.
Ich glaube, so ein bisschen unterschätzt haben wir im Kollektiv vielleicht schon die Norwegerin, auch wenn man sich das anguckt, was sie da fabriziert haben, dass sie ja drei Top-10-Springerinnen aktuell zur Verfügung haben, eben mit Traserød, mit Anna Odine Strøen, aber auch mit Irin Maria Kvandal, wo jetzt dann noch rausgekommen ist, die hatte sich im Sommer einen Hüftknochen gebrochen, ist 2 Monate gar nicht gesprungen und kommt so zurück. Also da muss man sagen, auch deren Potenzial, das scheint ja geradezu grenzenlos zu sein. Also das sind jetzt drei Springerinnen, die Minimum aufs Podium springen, aber zumindest Kvandal und Strøm haben ja auch schon gezeigt, dass sie auch Springen gewinnen können. Also ich glaube, an denen werden wir auch sehr viel Freude haben diesen Winter.
Definitiv, ja. Also ich denke bei, wie du gesagt hast, Kvandal und Ström kommt es wenig überraschend. Für mich, wie schon angedeutet, die Überraschung war dann mehr Traserød. Aber ja, könnte spannend werden für die norwegischen Damen, wie die Saison verläuft.
Jetzt kommen wir zum, wie ich finde, schönsten Satz oder schönsten Zitat des Wochenendes. Ich lese es dir mal vor. Du kannst ja mal schätzen, wer könnte diesen Satz gesagt haben. Zitat: Ich freue mich, dass ich mich ärgern darf.
Puh, Entweder Freitag oder Schmied, aber ich bin mir da gar nicht sicher. Habe ich jetzt nie mitbekommen.
Du bist aber auf dem richtigen Dampfer. Katharina Schmid hat das gesagt, nachdem sie am Sonntag auf Platz 4 gelandet ist. Nur angesprochen aufs Resultat, weil mit den Sprüngen war sie immer noch nicht hundertprozentig zufrieden, aber ist auf jeden Fall mal ein Mutmacher, dass sie trotz suboptimaler Sprünge es geschafft hat, an dem Wochenende Sechste und Vierte zu werden und damit das deutsche Ergebnis doch ein bisschen aufpoliert hat. Jetzt bleibt halt die Frage, schafft sie das auch auf anderen Schanzen oder war es mal wieder der Lillehammer-Faktor, wo wir alle wissen, das ist ihre Lieblingsschanze, da fühlt sie sich unglaublich wohl. Ja, bin ich jetzt extrem gespannt, wie sie das mit in die nächsten Wochenenden nimmt.
Schließe ich mich nur an, aber in diesem Fall macht die Aussage auch Sinn, oder?
Ich finde das Zitat wunderschön. Ich habe mich sehr darüber gefreut, als sie das gesagt hat.
Ja, ich bin auch gespannt, dass sie ganz vorne hinspringen kann, das wissen wir alle. Und ich mag es ihr so sehr gönnen, dass sie das auch hinbringt diese Saison. Also drücken wir die Daumen, oder?
Absolut, ja. Finde auch ein sehr solides Wochenende von Juliane Seifert mit Platz 13, Platz 11. Unsere Bullshit-Bingo-Spieler dürfen jetzt kreuzen oder kreisen oder ein Häkchen machen. Sie ist damit die zweite Springerin nach Katharina Schmid, die die DSV-Olympianorm geknackt hat. Der Rest, da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet von Selina Freitag, muss ich sagen, deutlich mehr. Also irgendwie ist die nicht ins Gleiten gekommen, um mal dieses schöne Wort zu benutzen.
Ja, irgendwo war da noch ein bisschen die Bremsstange da, ja, oder das Nichtgleiten oder wie man das auch nennen soll. Würde ich jetzt aber auch da würde ich irgendwie. Persönlich würde ich einfach noch ein bisschen abwarten, bevor wir schon groß jetzt schon über, ja, Formtief, was auch immer, kann passieren, erstes Wochenende, Schanze, die vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt nicht so reinpasst, Verhältnisse, die nicht so reinpassen, kann sich ganz anders entwickeln, wie es jetzt noch aussieht.
Vielleicht hat sie die Schanze ja in der Zwischenzeit geknackt, wie man so schön sagt, denn die deutschen Skispringerinnen sind wie einige andere auch jetzt noch in Lillehammer geblieben und reisen dann am Donnerstag rüber nach Falun und da warten dann ja die nächsten Chancen. Und ja, wenn ich schon einen Schweizer hier habe, finde ich, dürfen wir auch die einzige Schweizerin feiern, die es in die Punkte geschafft hat, die liebe Sina Arnett mit Platz 28 am Samstag und Platz 24 fand ich faszinierend zuzuschauen, weil sie bis auf den zweiten Sprung am Samstag wirklich gefühlt so einen Magneten in der Schanze eingebaut hatte. Die ist immer so um die 120 Meter rumgesegelt, hat sehr viel Spaß gemacht, ihr zuzuschauen. Also die scheint in diesem Sommer wirklich nochmal einen Step gemacht zu haben.
Ja, bei ihr war ich ehrlich gesagt fast ein bisschen überrascht und bin auch jetzt gespannt, ob es da so weitergeht, dass sie Weltcup-Punkte machen kann, hat sie schon mehrere Mal bewiesen. Aber was man bei ihr sieht, ist, dass der Sprung läuft irgendwie länger weiter. Sie hatte oftmals noch so in den vergangenen Jahren ein Fehlerbild, dass sie irgendwo, ja, erstes, zweites Flugdrittel wie ein bisschen stehen geblieben ist und dort kommt sie jetzt schön drin, genau in das Gleiten, wo sie besser Betrieb über den Ski macht, wenn man das so ausdrücken kann, und entsprechend auch, ja, besser und unten wegfliegt. Und da hat sie definitiv einen Schritt vorwärts gemacht.
Scheint der neue Mann, der da ja jetzt am Ruder ist, der Christian Raimund, einen ganz guten Input geliefert zu haben, nachdem er jetzt den, Moment, ich weiß noch, Roger Kramber abgelöst hat.
Ja, es sieht so aus. Also, ich mag den Roger auch. aber gleichzeitig den Christian auch. Und weiß, dass er, ja, der hat ihn extrem gut, auch wenn er selber, ich bin mir gar nicht sicher, ob er mal Ski gesprungen ist. Wenn dann nur so auf Kleinschanzenzeiten. aber war sicher selber kein Top-Skispringer und kann nichtsdestotrotz so gut irgendwie einen Skispringer reinfühlen oder eine Skispringerin und das Ganze auf eine extrem menschliche und natürliche Weise rübergeben, was mich bei ihm immer extrem, ja, das hat mir extrem gut gefallen. Ich war leider nicht so oft unter seiner Obacht Skispringer selbst, aber irgendwie hat er persönlich was einen sehr guten Trainer ausmacht.
Das ist doch schön zu hören. Da können wir uns ja auch Hoffnung machen, dass von der Sina und vielleicht auch von der Rea Kindlimann, die es ja leider nicht in die Wettkämpfe geschafft hat, diese Saison noch was kommt. Vielleicht auch von den Jungen, ein paar Schweizer Mädels, ich glaube, den Begriff darf man in dem Zusammenhang benutzen, gibt es ja auf jeden Fall, dass da zumindest perspektivisch mal sowas wie eine Mannschaft aufgebaut wird, denn das hatten die Schweizerinnen ja Zeit des Frauenskisprings eigentlich noch nie so richtig. Also es waren, glaube ich, maximal mal zwei.
Ja, das war eigentlich bis anhin wie ein bisschen auch ja, das Problem, dass es halt dann von extrem wenigen Athletinnen irgendwo die Resultate schlussendlich abhängig sind, was es halt extrem schwierig macht. Und das stimmt mich auf jeden Fall auch positiv, dass da was ranwächst. Auch jetzt in den tieferen, wie sagt man, nicht
Klassen.
im Weltcup.
Wettkampfklassen.
Genau.
Sehr schön. Gut, positiver Ausblick für die Schweiz. Und damit kommen wir zur beliebten Kategorie Adler der Woche. Ihr habt ihn lange vermisst, aber natürlich gibt es ihn auch in diesem Winter wieder. Und wenn wir bei den Frauen sind, würde ich sagen, wir bleiben bei ihnen auch. Und ihr habt uns zugespammt mit Vorschlägen. Und ich würde mal sagen, die können wir nach für nach so ein bisschen durchgehen. Was ist denn was, womit wir anfangen können? Jan-Niklas Weber schreibt: Adler der Woche an die NOKO-Springerinnen, weil sie sich gut präsentiert haben, trotz widrigster Umstände. Kann man schon mal, ist schon mal ein guter Start, würde ich sagen.
Ja,
Jan
definitiv.
Kra 02 hat geschrieben: Heta Hirvonen, auch da wieder Kombinierin, Ping Zheng, das ist die Chinesin, die ich vorhin schon mal kurz angedeutet habe, oder Anna Twardusch für den Adler. Seine Favoritin ist Hirvonen. In dem Alter und als hauptberufliche Kombiniererin auf einer Großschanze extrem beeindruckend, hat er geschrieben. Und in den Tenor schlägt auch da der 1896 mit ein.
Ja. Da Traserid ja zu gut ist für die
Ja.
Wertung. Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also, ja, so jung, Top 10, Kombiniererin, sind eigentlich alles Faktoren, die in den Titel mit reinspielen. Könnte definitiv damit leben.
Ja, ich finde vor allem bemerkenswert die Steigerung, die sie zum Sonntag nochmal hingelegt hat. Also ich meine, Platz 25 am Samstag war ja schon ganz ordentlich dafür, dass die vorher auch noch keine Weltcup-Punkte geholt hatte. Und dann wird die am Sonntag einfach Zehnte. Mit was für Sprüngen? Also da hat es mir auch so ein bisschen die Sprache verschlagen, aber deswegen finde ich, können wir den Adler an der Stelle schon für sie auch sprechen lassen. Das können wir gerne so einbuchen.
Ja, stimme ich nur zu.
Wir haben dann noch eine Frage bekommen vom Nils O97. Sind die Kombiniererinnen Gyda Westfold Hansen aus Norwegen, die ja auch ihr Weltcup-Debüt gegeben hat, genauso wie Minja Korhonen und Heta Hirvonen aus Finnland, nun für die Olympiasaison komplett zu den Spezialistinnen gewechselt, oder werden die weiterhin bei die NOKO bei deren Veranstaltungen bestreiten? Das kann ich schnell beantworten. Gyda Westfold Hansen ist in dieser Saison fest zu den Spezialistinnen gewechselt. Also die wird die ganze Saison bei den Skispringerinnen unterwegs sein, weil sie eben um das Olympiaticket kämpft. Minja Korhonen und Heta Hirvonen werden beides bestreiten. Das beantwortet auch die Frage von Christurion, die er uns geschickt hat. Ja, sie werden teilweise auf Spezialsprung Weltcups verzichten müssen, wenn sie an der NOKO teilnehmen wollen. Es gibt aber die Option, dass sie, wenn sie denn genügend Punkte holen, auch zu Olympia fahren. Also wenn sie sich weiterhin so gut machen, spricht da nichts dagegen, dass das beides gut funktioniert. Aber auch da wird es am Ende eine Frage der Kraft sein, weil wir dürfen nicht vergessen, Heta Hirvonen ist Jahrgang 2008, also die ist gerade mal 17 und Minja Korhonen ist dieses Jahr erst 18 geworden. Also da muss man, glaube ich, auch aufpassen, dass man es nicht übertreibt mit der Belastung. Aber das könnte schon sehr, sehr gut werden für die zwei auf jeden Fall.
Ja, können Sie beim beim Skispringen selbst den Kopf einsetzen und bei der Kombination dann beim Laufen die Energie rauslassen und den Kopf wieder durchlüften. Nee, also stimme ich dir zu, muss man definitiv aufpassen, dass man nicht überpaced. Aber ja, ich denke, dass das Olympiaticket lächelt und entsprechend werden sie sich auch daran setzen, da möglichst gute springerische Leistungen abzurufen.
Vor allem, weil wir ja gerade das Thema Mannschaft besprochen hatten, bei den Schweizerinnen, die Finninnen haben das jetzt de facto. Also die haben 4 Springerinnen, die jetzt Weltcup-Punkte gesammelt haben. Sie waren sogar zu fünft am Start. Und auch das hat es in deren Geschichte bislang noch nicht gegeben. Also auch das wirklich was sehr, sehr Positives, auch wenn der eigentliche Grund, nämlich dass die Noko der Frauen nicht bei Olympia dabei ist, etwas trauriger ist. Aber nehmen wir jetzt mal positiv hin fürs Frauen-Skispringen in dem Sinne.
Ja, und freut mich wirklich, dass da die Finninnen irgendwo auch mit dem Team mal an Start gehen können. Nicht nur Kikkinen, Raitino und Co. dabei sind. Das ja, kann eine coole Dynamik geben und mag ich ihnen definitiv gönnen.
Ich finde es gut, dass wir uns jetzt auch auf 4 Wohnen geeinigt haben, denn ansonsten wäre Ping Zheng meiner Meinung nach eine klare Kandidatin gewesen. Bei der bin ich mir aber sicher, dass wir in der Saison noch sehr, sehr viel von ihr sehen werden. Also ja, das Potenzial, was sie in sich hat, schon mal sehr gut angedeutet, sehr gut dargelegt. Aber ich bin mir sicher, dass da in der Saison noch mehr kommt als Platz 20, auch wenn das auch schon sehr, sehr gut ist für eine Springerin, die bis dato auch keine Weltcup-Punkte geholt hat. Aber die ist doch auch in Einsiedeln aufgefallen beim Intercontinental Cup im Sommer. Also ganz
Ich
gute
glaube,
Wurzeln geschlagen da.
er hat sie rechts dominiert, wenn ich das richtig im Kopf
Ja,
habe.
ja.
Ich kann mir, der traue ich zu, dass sie da definitiv noch uns ein paar Mal überraschen wird, auch weiter vorne die ganze Saison. Finde ich cool, dass da mit China auch wieder mal eine andere Nation noch hinzukommt.
Total, tut der Sache auf jeden Fall gut. Dann fehlt uns noch der Adler bei den Männern. Da waren es nicht ganz so viele Vorschläge. Da der 1896 wieder schrieb, Juri Cressilli oder Jason Colby. Und Jan Kra 02 auch weniger Kandidaten bei den Herren. Die Obvious Choice in Hoffmann hat schon sein Podest. Da hat er die Regularien völlig richtig eingehalten. Dann hat er geschrieben, Cressilli, Zografski oder Colby.
Ich hatte, ja, haben wir ganz kurz schon angedeutet vorher. Hoffmann darf man ja nicht, sonst wäre der Fall klar.
Ja, so ist es.
Ich persönlich würde auf Colby einsteigen, weil er doch jetzt, ja, was ist der Schlussmoment geworden?
26. am Sonntag, 21. am Samstag.
Ja, jetzt einfach der Vergleich zu schlagen zu Kesseli, hat er einfach noch ein bisschen mehr performt, ist fast gleich jung oder sogar jünger. Entsprechend hätte ich jetzt mich auf Colby ja, geeinigt, wenn du mir da zustimmst.
Wüsste nicht, warum ich dir da widersprechen sollte, lieber Andi. Buchen wir auch so ein.
Ja, und definitiv, also auf den jungen Mann bin ich gespannt, der hat so ein cooles System. Auch auf den Kesseli als Schweizer, aber ja, dass da die jungen Jungs mal Gas geben, das freut mich natürlich.
Ich finde es gerade bei den Amerikanern auch interessant, dass er derjenige war, der jetzt die Kohlen aus dem Feuer geholt, weil man ja so dachte, ja Mensch, Kevin Bignar, schon Fahrensmann, viel erlebt, der wird sicherlich sein Ding auch irgendwie machen. Tate France hochveranlagt. Die sind beide nicht mal in die Punkte gesprungen. Also cool, dass er da die amerikanische Flagge hochgehalten hat an dem Wochenende. Der gute Jason.
Da kommt er ein bisschen die Gunst, oder was sagt man schon so schön, die Gunst der Stunde ausnützen, ein bisschen
Ja,
aus dem
ja.
Schatten der ja, schützenden Großen rausspringen und sein Talent unter Beweis stellen.
Ja, hat er sehr gut gemacht, auf jeden Fall. Okidoki, wir haben noch so ein paar Off-Topic-Fragen bekommen. Setzen wir schnell durch. Das ist ein Username, den ich nicht mal buchstabieren kann. Hat geschrieben, wie setzt sich eigentlich die Jury zusammen? Wie wird man Teil der Jury? Zur Jury gehören der technische Delegierte, der Chief of Competition, also der Wettkampfleiter, und der Assistent des technischen Delegierten. Der Wettkampfleiter ist immer jemand vom lokalen Veranstalter. Also das kann jetzt entweder der Skiclub sein oder der nationale Skiverband. Aber was der genauso wie der technische Delegierte und dessen Assistent oder wie jetzt in diesem Wochenende Assistentin, das war ja Jessica Jerome, ehemalige Weltklasse-Skispringerin, gemeinsam hat, ist, dass die eben bestimmte Prüfungen und Ausbildungen durchlaufen müssen. Und dann, je nachdem, was du für Zertifikate vorliegen hast, wirst du dann eben in der Datenbank der FIS quasi abgespeichert und dann von dem Obmann der TDs, den es da gibt, für die Wettkämpfe quasi eingeteilt. Braucht ja auch ein bisschen Personal, ne? Nicht nur für die Weltcup-Wettkämpfe, sondern auch für die Klassen darunter. Da unterscheidet sich das eben auch durch deine Qualifikation. Damit ist die Frage hoffentlich einigermaßen beantwortet. Und der Tom hat uns noch gefragt, was zum Teufel ist los mit den Sprungrichtern? Da bin ich ehrlich, lieber Tom, das habe ich mich auch das ein oder andere Mal gefragt. Wirklich sehr, sehr niedrige Noten an diesem Wochenende. Ich weiß nicht, vielleicht sind sie noch ein bisschen eingerostet oder so. Oder die Sicht in Lillehammer vom Kampfrichterturm ist nicht so gut. Aber da gab es auch vieles, mit dem ich nicht so wirklich einverstanden war. Aber ich muss auch ehrlicherweise zugeben, seitdem sie jetzt, war es die letzte Saison oder die vorletzte, nochmal die Reglements für den Telemark so verschärft haben, da noch mehr Abzüge verteilt haben, finde ich das eh schwer mit anzuschauen, was da an Noten teilweise vergeben wird. Und ich weiß auch, dass ich mit der Meinung nicht alleine bin.
Ja, sie sind eigentlich dazu verpflichtet, strenger abzuziehen, wenn es nicht sauber ist.
Ja.
Finde es aber auch selber schon eher manchmal ein bisschen unterdurchschnittlich tief. Finde Hand umgekehrt auch wieder okay, wenn es eine grüne Linie über alle Springer hinweg gibt. Ja, finde ich es jetzt nicht tragisch. Ich fände es dann nicht okay, wenn man jetzt sagen müsste, es sei mal so und sei einmal so. Und irgendwo findet sich da schon eine konstante eher niedrige Bewertung, was eigentlich okay ist.
Ja, in dem Sinne ist das definitiv so. Gut, die liebe Lea hat uns noch gefragt, oder was heißt die Frage? Es sind einfach nur zwei Worte. Eiseis Kommentatorenleistung, hatte sie gefragt. Wenig überraschend fragt sie das als großer Markus Eisenbichler-Fan, der ja jetzt zum Expertenteam von Eurosport dazugehört. Ich muss ehrlich sagen, liebe Lea, ich habe nicht genug Eurosport geschaut am Wochenende, um mir darüber ein Urteil erlauben zu können. Aber so wie wir den Eiser kennen, wird er den einen oder anderen Spruch und auch das eine oder andere bayerische Fachvokabular, was wir jetzt nicht kennen, mit eingebracht haben.
Ich habe leider auch kein Eurosport geschaut, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er das ziemlich gut macht, der Eisei.
Er hält auf jeden Fall mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Dann steht uns jetzt eine sehr, sehr lange und volle Skisprungwoche bevor. Heute, an diesem Montagabend, ist einer von zwei Tagen, wo nicht gesprungen wird. Ansonsten ist es wieder rappelvoll. Es geht los am Dienstag um 11 Uhr mit der Qualifikation der Männer auf der Normalschanze, gefolgt vom Wettkampf um 15:10 Uhr. Die gleichen Zeiten gelten dann am Mittwoch für die Großschanze. Die Männer siedeln dann über nach Ruka. Da steht am Samstag um 17:15 Uhr die Qualifikation an, am Samstag um 15:05 Uhr der Wettkampf und um 9 bzw. 14:50 Uhr am Sonntag dann Quali und Wettkampf Nummer 2. Die Frauen sind ab Freitag wieder in Action, nämlich auch in Falun dann um 11 und 15 Uhr 45 auf der Großschanze. Achtung, sie fangen auf der Großschanze an. Am Samstag gibt es um 18 Uhr dann die Qualifikation auf der Normalschanze und am Sonntag um 10:15 Uhr startet der Wettkampf auf der Normalschanze, den ich, das darf ich jetzt an der Stelle freudig verkünden, für die Kollegen von Eurosport kommentieren darf. Freue ich mich schon sehr drauf, auch wenn das meine Woche noch voller macht. Aber habe ich schon sehr, sehr viel Bock drauf. Ich hoffe auf einen spannenden Wettkampf und vor allem wenig Windkapriolen. Wir haben letztens nochmal mit Erstaunen festgestellt, lieber Andi, dass du ja nie in Falun gewesen bist. Ein blinder Fleck auf deiner Skisprunglandkarte. Aber in Ruka warst du das ein oder andere Mal. Was kannst du uns denn darüber zum Abschluss noch erzählen? Was geht da so ab? Worauf muss man sich da einstellen?
Ja, kalte Temperaturen und viel Wind. Nee. Nein, Rukav war, fand ich immer mega. Winter Wonderland. Normalerweise schon eine Fliegerschanze auch. Oftmals halt wirklich auch ein bisschen Wind, Aufwind, was es noch mehr zur Fliegerschanze macht. Und muss jetzt nicht immer so sein, dass es dort so ist. Aber ja, als Skispringer geht man immer gerne nach Ruka. Auch wenn es kalt ist draußen, die Schanze ist so cool. Mega cooles Flair auch rundherum mit ja halt wirklich Winter. Und ich freue mich immer auf Ruka, auch wenn es nur noch als Zuschauer ist und bin gespannt auf die Wettkämpfe.
Ich bin auch Riesenfan der Schanze allein, weil sie ein bisschen was anderes ist, noch so ein bisschen Oldschool-Charakter hat. Also das mag ich gerne. Da werden Flugqualitäten auf jeden Fall belohnt. Bist du da mal groß ins Fliegen gekommen? Also bist du mal in den Genuss der Größe der Schanze eigentlich gekommen?
Im Training sicher. Ich habe es dort mal so schön wie oftmals in meiner Karriere hingekriegt, dass ich nach dem ersten Durchgang auf dem soliden Platz 15 war und dann mit einer Gurke im zweiten irgendwie auf Platz 8, 29 zurückgefallen
Oh
bin.
je.
Mir leider zwei, dreimal passiert. Aber
Yeah.
ja, geflogen bin ich auch schon.
Okay, na immerhin, das ist doch schön zu hören. Ich sehe einen Weltcup-Punkte-Ergebnis, Platz 30 sehe ich.
In diesem Fall sogar von 15 auf 30. Das ist schon eine grandiose Leistung. Hatte dann ein bisschen mit den Nerven zu kämpfen.
Ja, wenn ich mir angucke, wenn du da hinter dir gelassen hast, auf Platz 31 Severin Freund, auf Platz 32 Daiki Ito, dann noch einen Herrn namens Noriaki Kasai, nie vorher gehört, auf Platz 38,
Wer ist das? Ja.
Anders Schwannemehl, Platz 40, Daniel Huber, Platz 46, Andreas Djan, Platz 50, also, naja, das liest sich nicht so schlecht.
Ja, bei einzelnen Sprüngen ist es mir manchmal gelungen, aber die Konstanz war nicht in meinen Skispringer gemeißelt.
Ah, und ein Teampunktergebnis, Platz 7 sehe ich ja noch. Auch nicht
Oh,
schlecht.
auch noch, ja, okay. Immerhin, das war positiv.
Ja, sehr schön. Ich finde, es war eine richtig coole Sendung heute. Hat mir großen Spaß gemacht, auch wenn mein Wochenende und mein heutiger Tag sehr voll war. Aber du hast die mir nochmal versüßt und ihr da draußen natürlich auch mit euren Einsendungen. Ich glaube, jetzt kann man sagen, auch die Flugshow ist in ihrer neuen Saison angekommen. Und deswegen vielen lieben Dank an euch für das Einschicken der Fragen und vielen lieben Dank an dich, dass du heute mit dabei warst, lieber Andi.
Ja, danke schön. Auf viele spannende Wettkämpfe und zumindest nächste Woche schauen wir mal Eurosport, würde ich mal sagen, oder?
Oh, ja, ich nicht.
Natürlich, aber hoffentlich alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
Es ist sogar eure Sport 1, also ihr könnt es frei empfangen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr da dabei seid, auf jeden Fall.
Cool,
Wie
freut
gesagt, am
mich.
Sonntag dann. Alles klar. Vielen lieben Dank und wir hören uns nächste Woche schon wieder. Jetzt zu Falun wird es keine extra Ausgabe geben. Verzeiht mir das, dass ich das nicht schaffen werde, noch unter der Woche noch eine Folge einzustreuen. Aber nächsten Montag oder spätestens Dienstag hören wir uns auf jeden Fall wieder. Und bis dahin gilt, fliegt, soweit es geht.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.